Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute geht es um erfolgreiche Frauen in der Kunstwelt, unser falsches Weltbild von Afrika und um den Vergleich von Gleichstellung in Deutschland, Frankreich und ebenso Afrika. Genau dafür habe ich mir die Galeristin Stella Melby-Konan eingeladen. Hallo Stella, schön, dass du da bist.
Hallo Siranus, ich freue mich, hier Gast bei dir heute sein zu dürfen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ich bin auch schon sehr neugierig, weil wir einige wirklich interessante Themen eben auch im Vorgespräch schon angesprochen haben. Aber erstmal ganz kurz, wie immer, zu Stella. Stella ist eine der führenden Persönlichkeiten in der Kunstwelt und hat ihre Galerie in Hamburg zu einer wichtigen Größe in der Kunstszene gemacht. Sie ist bekannt für ihr Engagement für die Förderung und vor allem afrikanischen Künstlern und die Kuratierung spannender und zum Nachdenken anregender Ausstellungen. Stella hat zuvor in Paris mit renommierten Institutionen wie dem Centre Pompidou, dem Musée Carnavalet und dem französischen Star-Architekten Dominique Perrault zusammengearbeitet. Wie du siehst, liebe Stella, auch ich verspreche mich mal, gar kein Thema. Das ist die Welt, das gehört mit dazu. Meine erste Frage, wie immer, würdest auch du dich als eine der New Women bezeichnen? Und wenn ja, warum?
Ja, also auf jeden Fall. Ich finde, deine Definition der New Woman ist sehr passend für mich. Und ich finde auch passend eigentlich für unseren Geist unserer Zeit, weil meine Generation musste im Grunde ja nicht mehr sehr viel für die Gleichberechtigung kämpfen, sondern wir leben sie. Und gleichzeitig definieren wir sie auch auf unsere Art und Weise neu. Ne? Nicht jenseits von den klassischen Erfolgsmodellen und auch Rollenbilder, die wir manchmal im Kopf haben. Und du hast es schon gerade angesprochen, Kunst und Kultur sind ja zentrale Bestandteile meines Lebens und auch meines beruflichen Werdegangs. Und ich sage häufig, für mich ist es eigentlich kein Beruf, sondern eine Berufung. Und das aus dem Herzen tun, sprichst du ja auch in deinem Text an, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also aus dem Herzen heraus handeln und arbeiten ist für mich eigentlich eine Grundlage für all das, was ich tue. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht auch ein Teil dieser neuen Form von Erfolg. Und zwar ja nicht mehr heraus aus Leistung oder Status, sondern aus Sinn, Haltung und auch Fähigkeit, aus der eigenen inneren Überzeugung. Und ich glaube, das schafft automatisch eine gewisse Präsenz, Charisma und Begegnung auf Augenhöhe, ohne dafür kämpfen zu müssen.
Und genau das ist ja der Punkt. Das ist ja auch das, was ich den Frauen, mit denen ich arbeite, entsprechend weitergebe. Eben nicht immer noch zu kämpfen für Gleichberechtigung, am besten noch der bessere Mann zu sein, sondern wirklich aus der eigenen persönlichen, femininen Haltung heraus da zu sein. Und das verändert einfach alles. Und von daher freue ich mich, dass du heute auch hier bist. Denn du möchtest ja Frauen auch Mut machen, ihren eigenen ganz persönlichen Weg zu gehen. Genau, da bist du ja gerade drauf eingegangen. Und du selbst hast in Hamburg während Corona eine Galerie in einem der renommiertesten Häuser Hamburgs eröffnet und erfolgreich gemacht. Hol uns da mal rein und erzähl uns da mal ein bisschen von.
Ja, das waren verrückte Zeiten. Muss man ganz klar sagen, Corona war nicht unbedingt die besten Startbedingungen. Aber den Wunsch dieser Galerie, den habe ich schon, der begleitet mich eigentlich schon sehr lange. Ich habe zwar ja, du hast ja davon angesprochen, ich habe in Museen gearbeitet, in Institutionen und mit der Rückkehr hier nach Hamburg hatte ich doch sehr so diesen Drang, auch hier in Hamburg etwas zu bewegen, ein bisschen internationale Kunst nach Hamburg zu bringen, in meine Heimatstadt. Und dann kam mir die Idee, die Galerie zu gründen und gerade auch ja mit Künstlern aus, nicht nur hier aus Hamburg oder aus Deutschland, sondern auch ein bisschen zu gucken, was die internationale Kunstszene denn bereithält. Und relativ schnell fiel mein Blick auf Afrika, auch durch persönliche, sag mal, Beziehungen zu dem Kontinent. Daher habe ich mich auch entschlossen, halt viele afrikanische Künstler in meinem Programm mit aufzunehmen. Genau, was macht das, wenn man eine Galerie in solchen Startbedingungen gründet? Man muss mal sagen, eigentlich, man lebt als Galeristin ja von Netzwerk. Und das war ja eine wichtige Sache, die gar nicht mehr ging während der Corona-Zeit. Ne, wir mussten ja im Grunde neue Formen mit Digitalisierung, mit Austausch, mit aber es war sehr spannend, weil plötzlich hatte ich Zoom-Gespräche mit Sammlern weltweit, nach Israel, in New York. Also es hat auch Türen geöffnet. Also Was mich sozusagen diese Gründungsphase der Galerie gelernt hat, ist, egal wie schwierig es ist, egal welche Herausforderungen, man muss damit sehr flexibel umgehen. Man muss sehr nicht starr denken, so muss das sein, sondern immer wieder, also im Grunde meine Arbeit besteht auch daraus, jeden Tag mich zu fragen, was kann ich eigentlich besser machen? Wie kann ich es anders machen? Wie kann ich ja neu, wie soll ich
Dich
sagen,
neu
neu?
erfinden.
Ja, so ein bisschen schon. Gerade in der Anfangsphase. Jetzt so nach 5, 6 Jahren ist auch so ein bisschen, finde ich auch schön, eine gewisse Beständigkeit, eine gewisse Routine. Aber nicht desto trotz, ich sage auch immer, wir sind noch lange nicht da, wo ich sein möchte. Da geht es noch viel, viel mehr Luft auch nach oben. Also der, das ist, glaube ich, ganz wichtig in der, dass man sich immer wieder fragt, was kann ich noch verbessern?
Jetzt hast du ja eben gerade gesagt, du hast natürlich während Corona die digitale Welt erklommen und auch entsprechend genutzt. Und trotzdem ist es ja nicht völlig selbstverständlich, dann ein so großes und vor allen Dingen renommiertes Netzwerk aufzubauen, wie du es gemacht hast. Hattest du vorher schon Kontakte oder wie bist du an diese Quellen gekommen?
Ja, ich hatte natürlich durch meine Berufserfahrung in Paris, durch meine Museumserfahrung schon auch ein sehr solides Netzwerk. Aber ich muss auch sagen, ich habe da, bevor meine, ich habe ja vorher nicht in einer Galerie gearbeitet und ich habe auch davor noch nie ein Bild verkauft. Das waren auch Herausforderungen. Wenn man sozusagen ja auf der kuratorischen Seite sind auch schon kuratiert, da geht es im Grunde ja nicht um den Verkauf. Das musste ich dann auch quasi, habe ich automatisch mitgelernt, weil natürlich funktioniert eine Galerie auch nur, kann sich nur tragen, wenn Bilder verkauft werden.
Absolut, weil es ist ja kein Museum,
Genau, also kein, da
ne?
hat mein Mann dann auch mal gesagt, du, das ist kein Museum, du musst auch Bilder verkaufen. Und gleichzeitig es ist aber auch toll zu sehen, was passiert denn, wenn ich mit der Galerie junge Künstler fördere. Und die Förderung entsteht ja dadurch, dass Sammler und Sammlerinnen Kunst kaufen. Dadurch entwickelt sich der Künstler und auch die Galerie weiter. Und das haben wir ja in den letzten 5, 6 Jahren toll gezeigt, dass wir Künstler international auf den Kunstmarkt avancieren durften.
Von der Kuratorin zur Galeristin. Du hast ja selber schon gesagt, Kuratorin ist das eine, den Künstler zu präsentieren, aber in der Galerie entsprechend zu verkaufen und im Idealfall natürlich auch so solvente Menschen anzuziehen, dass sie bereit sind, für den Künstler, den du hervorbringen möchtest, oder die Künstlerin, die du hervorbringen möchtest, entsprechend viel Geld zu bezahlen. Was war für dich so der Aspekt, der den Unterschied gemacht hat zu dem, wie du vorher als Kuratorin gearbeitet hast, hin zur Verkäuferin in einer Galerie?
Als Galeristin, finde ich, arbeitet man noch näher mit den Künstlern und Künstlerinnen zusammen. Das fand ich, bin ich oder finde ich immer noch sehr, sehr spannend an meiner Tätigkeit, weil im Gegensatz in Museen arbeitet man ja teilweise mit verstorbenen Künstlern oder mit schon sehr, sehr bekannten Künstlerinnen und wo dann gar nicht mehr so ein Zugang ist. Und bei uns ist ja wirklich, wir haben ja angefangen mit dem Jungprogramm und da ist man, ist eine unheimliche Nähe zu den Künstlern in der Zusammenarbeit. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass man die Künstler wirklich auch persönlich kennenlernt. Und wenn, ich habe ja Kunstgeschichte studiert, und dann sieht man in den Aufzeichnungen immer, wie Picasso mit seinen Kunsthändlern in Paris gesprochen hat und diese Austausche. Und ich sage mir immer so, oh ja, ich bin vielleicht irgendwann so mit 50 Jahren, forschen dann die Studenten über mich und sehen, oh, das waren die Anfänge, die Korrespondenzen mit der Galeristin und den Künstlern. Also wirklich an diesem Startpunkt auch mit dabei sein zu dürfen. Und das ist, glaube ich, auch sozusagen ein Grund, warum ich die Galerie gegründet habe, war ja nicht der Verkauf. Also das ist überhaupt nicht etwas, was mich jetzt sozusagen angefixt hat, das Geld oder der Verkauf, sondern wirklich, ich habe immer gesagt, ich möchte gerne den nächsten Picasso entdecken. Ich möchte gerne eine neue Generation von Künstlern und Künstlerinnen hervorbringen. Und das ist letztendlich auch meine Grundmotivation. Und ich glaube, das haben auch viele Sammler und Sammlerinnen bei mir gesehen. Obwohl, also ich habe ja schon an die Familie Rothschild verkauft, Sammlung Falkenberg, also wirklich namhafte Sammlungen. Aber ich habe auch Sammler, die kaufen bei mir das erste Werk. Und gerade so beim ersten Werk ist manchmal die Hürde ja teilweise ja noch größer, als wenn man jetzt sein 500. oder 1000. Werk kauft. Und die Leute auch mitzunehmen. Und da höre ich immer ganz viel von meinen Sammlern und Sammlerinnen, dass diese Authentizität, die ich ausstrahle, also die fühlen das auch, dass ich es mit dem Herzen mache. Und nicht, Also das kriegen die mit, glaube ich. Das ist immer das Feedback, was ich von denen höre. Und das freut mich auch, dass sie merken, ja, das, was mich antreibt, das, was mich bewegt, also diese Entdeckung von den Künstlern, die groß rauszubringen, ja, das spüren die auch und wollen das dann auch mit unterstützen.
Es ist ganz spannend, was du sagst, weil das ja auch gerade in dieser Zeit, wo einerseits, wie du so schön sagst, viele halt einfach nur Bilder verkaufen wollen, aber natürlich auch eben aufgrund der Digitalisierung und jetzt noch einmal mehr aufgrund von KI, das Faken noch viel leichter wird, ist der Wunsch nach Authentizität natürlich viel, viel größer. Und ich bin da ganz bei dir. Wenn ich jetzt bei dir in der Galerie bin und ich freue mich drauf, werde ich ja demnächst auch sein, dann die Bilder auch mal wirklich live zu erblicken, dann tatsächlich zu sehen, okay, da ist eine Galeristin, die lebt das bis in jede Zelle ihres Körpers. Dann kann ich ihr natürlich auch ganz andere Fragen stellen, als wenn im Prinzip derjenige nur gelernt hat, was der Künstler so zu geben hat, anstatt zu erkennen, die weiß wirklich in der Tiefe, warum dieser Künstler so entsprechend malt. Und vielleicht eine kurze Anekdote daraus. Ich war 2018 mit Freunden in Key West, auch in der Galerie, und die haben dann auch ein weiteres Bild gekauft, wo sie schon einige hatten. Und da habe ich so ein bisschen mitbekommen, wie das so ist, wenn man dann eben nicht nur mal eben 500 €, sondern deutlich mehr ausgibt, was das auch ausmacht und was es dann eben tatsächlich ausmacht, wenn der Galerist eben auch eine sehr intensive Beziehung zum potenziellen Käufer hat. Und das war da so, und ich vermute mal, das wird wahrscheinlich bei dir auch der Fall sein. Und jetzt mache ich mal eben den Shift für dich, liebe Zuhörerin. Wir haben ja schon so viele ganz unterschiedliche Frauen auch hier im Podcast gehabt. Und das ist genau das, was ich immer wieder erkenne. Wenn jemand wirklich voll da ist, ganz drin ist, es wirklich lebt, was sie verkauft, entweder an Dienstleistung, am Produkt oder was auch immer das ist, das macht einfach genau den Unterschied, oder?
Total, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das ist auch etwas, das kann man nicht lernen, sondern das kann man nur fühlen. Das kann man nur aus von sich her innen, also von innen heraus quasi auch weitergeben.
Ja, letztendlich, man muss
Wirklich.
Menschen lieben können, oder?
Genau, ja, das stimmt.
Ja. Und jetzt kommen wir mal genau zu dem umgekehrten Thema. Du hast in unserem Vorgespräch ein gutes Zitat gebracht, was den Shift eben auch bringt. Nämlich, es hat mal jemand gesagt, ein Genie kann eigentlich nur ein Mann sein. Das ist natürlich eine Aussage, wo wahrscheinlich die meisten jetzt die Hände vor dem Kopf zusammenschlagen. Aber die Kunstwelt ist tatsächlich eine sehr männerdominierende Welt. Wie hast du es geschafft, dich dort durchzusetzen und gleichzeitig dann auch so erfolgreich zu werden?
Genau, also für mich war das jetzt gar nicht ein Grund, in die Branche reinzugehen. Ich habe mich damit jetzt gar nicht so intensiv beschäftigt, dass ich sage, ich will jetzt etwas aus diesem Grund verändern, sondern es für mich ist automatisch. Also was ich meine, ist jetzt nicht so, ja, ich will in die Branche reingehen, um mehr Frauen oder ich als Frau auch mal sozusagen präsent zu sein, sondern für mich, ja, am Eingang gesagt, Berufung, ne? Für mich war das irgendwie ganz automatisch, ich muss das machen. Und nicht, um mehr Sichtbarkeit für Frauen weiterzugeben, sondern etwas, ja, es ist sozusagen ganz automatisch, was ich jetzt machen muss. Und erst jetzt, somit auch durch, natürlich kenne ich jetzt den Kunstmarkt und habe daran auch nochmal gemerkt, ja, es gibt immer noch sehr große natürlich Benachteiligungen für Künstler und für Künstlerinnen, ne? Man sieht das auf dem Auktionsmarkt. Lange Zeit waren das nur 2% von den Verkäufen weltweit, sozusagen, wo das Künstlerinnen verkauft worden sind bei Auktionen. Das hat sich mittlerweile verbessert, das finde ich auch gut. Sind mittlerweile, ich habe die Zahl rausgesucht für dich, 13,8% laut einer Studie von Artsy. Das ist ein großes ja, Datenportal. Das ist ja schon mal eine leichte Verbesserung, aber man sieht auch, immer noch über 80% sind von Männern dominiert in den Auktionsmärkten. Das Gleiche spiegelt sich auch wieder in den Museen deutlich mehr Ausstellungen zu männlichen Künstlern. Und es gibt zum Beispiel Ja, Georg Baselitz hat ja auch so ein bisschen was in die Thema geht, Genie. Er hat gesagt, Frauen malen nicht gut, das ist eine Tatsache. Und das ist schon etwas, was so in den 50ern, 60ern, 70ern sehr vorgeherrscht hat. Und das sieht man natürlich daran auch, dass diese Generation weniger, sozusagen weniger Präsenz hat, was der Anteil von Frauen Künstlerinnen angeht. Das hat sich heutzutage schon sehr geändert. Also jede internationale erfolgreiche Galerie, die auf die Art Basel geht, hat auch Frauen natürlich im Programm. Und aber davor gab es tatsächlich in den 90er, 2000er Jahre Galerien, die hatten ein reines Programm bestehend aus männlichen Künstlern. Sowas zum Beispiel würde heutzutage gar nicht mehr gehen. Und als ich meine Galerie gegründet habe, also 2020, da stellte sich die Frage gar nicht. Also das war gar keine Option quasi mit einem Männerprogramm zu starten. Das ist ja auch schön, dass es eine Entwicklung gibt. Aber nichtsdestotrotz, es gibt noch Verbesserungs. Also da ist natürlich noch Luft nach oben und ich freue mich natürlich dann auch als Galeristin, das automatisch irgendwie auch mit zu begleiten zu dürfen. Und wenn man sich unser Programm anguckt, ich glaube, wir sind halb-halb. Also männliche und weibliche Künstler und Künstlerinnen, plus wir haben auch eine queere Künstlerin, wir haben afrikanische Künstler. Aber das war für mich nie ein Grund. Ich habe ja nicht mein Programm ausgewählt, um diese Diversifikation, diese Stereotypen in meinem Programm zu haben, sondern einfach, weil es gute Künstler und Künstlerinnen sind.
Du hast einen schönen Satz vorhin gebracht, es war gar keine Option, nur Männer aufzunehmen. Ich nehme mal diesen ersten Teil des Satzes, weil der so wichtig ist und für mich immer wieder das auch ausmacht, was einen sehr erfolgreichen Menschen, eine sehr erfolgreiche Frau ausmacht, wenn es keine Option ist, gewisse Dinge nicht zu machen. Denn, weiß nicht, wie es dir geht, aber dann spüre ich diesen Drang, ich kann gar nicht anders, als das zu tun. Und das nehme ich ja bei dir auch wahr. Ich meine, während Corona eine Galerie aufzumachen, ist für die meisten wahrscheinlich schon gleich, ja, dann kann ich auch gleich das Geld aus dem Fenster rauswerfen. Aber du hast es gemacht und bist damit erfolgreich geworden. Und das ist so was, das mag ich dir, liebe Zuhörerin, eben auch mitgeben. Für mich ist ja auch eh eins meiner Lebensmottos, aufgeben ist keine Option. Aber die Frage ist, was ist für dich keine Option ist, nicht zu tun. Und warum kannst du nicht anders als das, was so tief in deinem Herzen ist, wirklich auf die Straße zu bringen, dafür zu gehen, für dich zu gehen, für deine Femininität, für deine Weiblichkeit, für das, was du tust, für das, für was du stehst. Gerade in der jetzigen Zeit, wo die Machtverschiebungen immer größer werden. Du hast vorhin gesagt, dass ich auch der typische Käufer verändert. Früher sehr männlich, doch da kommen jetzt auch immer mehr Frauen rein. Was glaubst du, warum war das bisher so? Weil es halt en vogue war, dass der Mann das Geld hat und damit der Mann auch der Investor ist? Oder was war der Grund, was du so mitbekommen hast und warum sich das gerade verändert?
Also lange Zeit, glaube ich, es hat natürlich auch etwas mit Geld zu tun, war der Mann quasi der Hauptverdiener, der Hauptgeldgeber. Teilweise Frau dann vielleicht hat Kunst aus Dekogründen gekauft, aber der Mann hat eher, sagen wir mal, strategischer gesammelt. Ne, auch als Investor, als eine strategische Sammlung aufzubauen. Also es gab natürlich auch schon in den 60ern, also Peggy Guggenheim, auch schon tolle Sammlerinnen. Ne? Es gab schon immer auch herausragende, tolle Sammlerinnen. Aber ich merke auch jetzt in der letzten Zeit auch verstärkt, dass wirklich Unternehmerinnen anfangen zu sammeln. Selbstbewusste Frauen, die sagen, ich möchte mir auch was Gutes tun. Ich arbeite hart, ich bin unabhängig, ich ne, lebe authentisch. Und die wollen auch wieder was fühlen. Also es berührt dich ja auch, wenn die zu mir in die Galerie kommen und die sehen, die Bilder, die wir dort haben, die fühlen sich dann häufig sehr davon auch angesprochen, aber auch natürlich auch der männliche Sammler. Aber ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, dass die heutige Frau auch für sich selber einsteht und auch selber sagt, oh, das möchte ich gerne kaufen für mich und auch als Investment. Nicht
Auch
nur
da
als
wieder.
Dekoration, sondern ich
Ja.
möchte auch anfangen zu sammeln. Ich möchte auch,
Was würdest du sagen, ne? Gerade wenn man sieht, der Goldpreis, Silberpreis, alles verändert sich durch das, was in der Welt los ist. Wie ist der Kunstmarkt da? Ist der eher linear oder ist das auch so etwas, wo es wirklich immer schwingt, mal hoch, mal runter geht? Macht das Sinn, in Kunst mehr zu investieren, wie vielleicht in irgendetwas anderes?
Ja, also der Kunstmarkt ist relativ stabil, gerade auch im oberen Segment. Also wenn wir wirklich einen Picasso, die ganz großen, namhaften Künstler haben, das sind stabile Wertanlagen. Also ein Picasso wird nicht mehr groß an Wert verlieren, weil die Nachfrage natürlich, ist ein sehr begehrter Künstler. Und es gibt immer sehr reiche Menschen, die auch einen besitzen möchten. Aber ich sage auch immer gleichzeitig, Kunst ist auf gar keinen Fall Spekulation. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, weil wenn ich als Sammler Kunst kaufe, sei es ein Picasso oder auch einen jungen zeitgenössischen Künstler, dann habe ich auch eine Verantwortung. Und häufig sage ich immer, es soll eher ein Vermögensaufbau sein, etwas, das über Generationen auch weiter vererbt wird. Das so passiert das auch in vielen Familien, die verkaufen ihren Picasso nicht, sondern die geben das intern weiter innerhalb der Familie. Das ist letztendlich auch ein Teil der Vermögens, ja, Aufstellung. Man sagt auch häufig, 10% sollte man in Kunst investieren.
Okay.
Und gleichzeitig, weil es gibt auch dieses neue, der moderne Sammler fängt jetzt auch an, sag mal so diese Investmentbanker, die wollen auch mit Kunst spekulieren. Und das ist ganz gefährlich, weil hinter Kunst steht ja Substanz, da stehen Inhalte. Und wenn ich Geld habe und ich kaufe einen jungen Künstler und also mache die Preise hoch und verkaufe dann alles wie ein Stockmarket, damit macht man Künstlerkarrieren kaputt. Und da gucken wir zum Beispiel auch ganz genau hin. Also ich verkaufe, egal ob es online oder bei mir in der Galerie, es gibt immer ein Gespräch. Ich spreche mit der Person. Was sind die Beweggründe? Warum möchtest du sammeln? In erster Grunde soll das immer für sich selber sein auch. Und nicht um Geld damit zu machen.
Okay, ja, aber gut zu wissen, dass, also ich sehe es auch so, Kunst ist tatsächlich eine langfristige Geschichte, nicht eben
Genau.
nichts kurzfristiges, Spekulatives, aber wir wissen ja selber, ne, wo ein Markt zu holen ist, wird natürlich auch ein Markt genutzt. Aber schön, dass du da auch, ja, ich sag's einfach mal, sehr ethisch eben entsprechend unterwegs bist, was sicherlich für einen Künstler auch sehr, sehr wichtig ist, weil wir kennen das ja alle, wenn ein Künstler extrem gehypt wird, wie viele, gerade in der Musikszene beispielsweise, ne, die sehr schnell nach oben gekommen sind, gehen auch
Genau.
sehr schnell kaputt, weil sie diesen Erfolg, diese Karriere überhaupt gar nicht verkraften.
Genau, und das begleiten wir auch bei den Künstlern mit, dass wir die langfristig stabil aufbauen. Und natürlich sind wir auch daran interessiert, dass sich der Künstler weiterentwickelt, sei es künstlerisch, aber natürlich auch am Wert.
Okay. Lass uns einen Blick nach Afrika werfen. Deine Vision ist es, Afrika mehr in die Sichtbarkeit zu bringen, auch in die Gleichstellung. Hol uns da mal rein, weil das höre ich immer wieder. Spannenderweise rede mit einigen, ne? Mit dir jetzt im nächsten Monat haben wir auch eine tolle Frau da, die auch Afrika in ein völlig neues Licht holen will, weil Deutschland noch recht hinterweltlerisch in Bezug auf Afrika ist. Viele denken, das ist ein armer Kontinent und da passiert nicht viel. Aber du wirst uns sicherlich jetzt was anderes erzählen, oder?
Ja, mit Sicherheit, genau. Ja, ich habe ja auch, sagen wir, lange Zeit einen gewissen, ja, wie sagt man, ein gewisses Bild von Afrika gehabt. Das war ja auch in Deutschland, wird das, finde ich, immer noch sehr, auch medial immer noch sehr weit getragen. Auch in den Schulen lernt man häufig auch gar nicht, dass es 54 verschiedene Länder sind, sondern häufig denkt man, das ist ein Land. Also ich bin selber mit einer sehr naiven Sichtweise, mehr Blick nach Afrika quasi hatte ich. Und durch meinen Mann, der ja auch in Westafrika geboren ist, und durch meine Reisen in Westafrika, aber auch durch die Arbeit in Frankreich, weil Frankreich hat nochmal eine ganz andere Beziehung auch zu den afrikanischen Ländern, auch durch die ehemaligen Kolonien, habe ich ein ganz anderes Bild von Afrika kennengelernt. Und da gibt es Megacities, Brücken. Also wenn man das vergleicht, zum Beispiel die Hauptstadt von der Elfenbeinküste, Abidjan, wurde in den 50ern schon Little Manhattan genannt, weil es Wolkenkratzer hatte und erste Fünf-Sterne-Hotel und Autobahn. Und das ist ein Bild, das kriegen wir hier in Deutschland überhaupt nicht mit. Und das merke ich auch, wenn manchmal tatsächlich auch mit, wenn wir die zeitgenössischen afrikanischen Künstler zeigen in der Galerie, dass die Leute verwundert sind. Oh, was ist denn da für eine kraftvolle, visuelle, kreative Malerei? Was sind das für starke Künstler? Und das ist ja auch etwas, Das sollte man heutzutage, finde ich, gar nicht mehr haben, aber manche kommen dann doch mit ihren Afrika quasi stereotypischen Blick doch auf mich zu. Und auch gerade bei der Gründung der Galerie, wo dann viele in die Galerie kamen, wir haben jetzt einen clean, also 400 Quadratmeter, weiße Wände, alles sehr clean, alles eher wie New York, Pariser schicke Londoner Galerie. Und die kamen dann auf mich zu und meinten, oh, das hatten wir uns jetzt ein bisschen folklorischer vorgestellt. Und das zeigt ja schon auch so ein bisschen den Bild, mit dem wir in Afrika knüpfen. Das ist irgendwie immer ein bisschen Stammeskultur, folklorisch, Masken und dieses moderne, zeitgenössische Afrika, das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Ne? Und es ist auch spannend zu sehen, dass manche Techniksprünge, wie zum Beispiel das Telefon, das Fixtelefon, das wurde ja einfach übersprungen. In Afrika. Die sind gleich auf Handy umgestaltet und da kann man schon seit langem überall auch, sei es eine Banane am Stand, mit dem Handy bezahlen. Also die haben, sind uns manchmal in der Technologie auch schon voraus, weil die ja ganz neue Bezüge haben.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dadurch, dass sie eben aus vielfach eben aus einer Zeit kommen, wo nicht viel da gewesen ist, dann aber auf einmal die Technologisierung so weit fortgeschritten ist, komme ich auch gar nicht drum herum, mich da viel, viel intensiver mit zu beschäftigen. Und das werden wir eben auch spätestens jetzt, finde ich, schön mit dir mit Blick auf die Kunst und im April nochmal ganz stark in Bezug auf Technik, KI und Ähnliches nehmen, dass Afrika so viel weiter ist, als Deutschland es zum Teil eben auch ist. Wir werden uns noch umschauen in den nächsten Jahren, was aus Afrika da alles kommt. Ich glaube, da werden wir einen völlig anderen Blick auch bekommen. Ich mag noch mal gucken auf das Thema der Gleichstellung, weil du hast lange in Frankreich gelebt, ne? Während in Deutschland noch ganz viel gekämpft wird für Gleichstellung, hast du mir beim letzten Mal gesagt, in Frankreich und Afrika sieht das ganz anders aus. Erzähl da mal ein bisschen drüber, was deine persönlichen Erfahrungen damit sind.
Genau, in Frankreich ist ja schon sehr lange, dass Frauen im Grunde Vollzeit arbeiten, wie auch Männer, auch nach der Geburt von den Kindern, durch die Kinderbetreuung. Die haben ein Ganztagsschulsystem. Die Kinder gehen mit, glaube ich, 3, 4 Monaten schon in die Krippe. Und das ist auch so ein bisschen, das wird auch vorausgesetzt von der Frau. Das ist natürlich auch, kann man auch diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber dort quasi in dem kulturellen, ja, wenn man sich sozusagen dort lebt und arbeitet, ist selbstverständlich, dass die Kinder relativ schnell zur Krippe gehen und man auch Vollzeit wieder in den Beruf einsteigt. Und sehr prägnant fand ich damals den Austausch mit einer meiner Mentoren und auch sozusagen Studienprofessorin, die ist Kuratorin an der im Musée im Louvre, also im Musée du Louvre. Und die hat selber 4 Kinder. Und das fand ich beeindruckend. Und irgendwann kommt man sich auch ein bisschen näher quasi, wenn man zusammen arbeitet, auch während der Masterarbeit. Und dann hatte sie mir auch erzählt, die deutschen Kolleginnen in ihrem Alter, also die sind mittlerweile schon über 60, aber damals war sie ist ja auch schon 10, 15 Jahre her. Die hatten, wenn sie auf Kongressen ist, und dann kommt man ja auch in Austausch, hat sie die gefragt, ihre Kolleginnen aus Deutschland, Privatleben quasi, und die hatten alle keine Kinder. Also die Kunsthistoriker dieser Zeit, die mussten wirklich entscheiden, Kind oder Karriere. Und das sieht in Frankreich ganz anders aus. Ich habe ja auch lange mit der Direktorin aus dem Musée Carnavalet, also dem Pariser Stadtmuseum, gearbeitet. Die hatte selber auch 2 Kinder und war ja auch in der Führungsposition. Und in Frankreich ist das wirklich kein Karriereeinbruch, sondern das ist was Selbstverständliches. Ich habe ja studiert, ich bin gut ausgebildet. Ich finde sowieso, die französischen Frauen die sind ja trotzdem feminin. Das sind ja keine, die haben trotzdem eine gewisse, haben auch eine wahnsinnige Ausstrahlung, französische Frauen, und eine gewisse Stärke. Und gleichzeitig vereinen die halt Kinder und Beruf miteinander.
Wie ist das in Afrika?
Ja, in Afrika, wie gesagt, das haben wir schon vorhin angesprochen, sehr unterschiedlich. Ne? Es sind ja 54 Länder, darum, ich kann mich immer so ein bisschen mehr so auf die Elfenbeinküste beziehen, aus Westafrika. Da gibt es natürlich auch in Afrika gibt es immer noch unheimlich viele Ungleichheiten. Das sieht man ja schon im politischen System. Also müssen wir uns nichts vormachen.
Klar.
Ne? Das ist auch, da gibt es auch viel ja, also noch, das ist auch noch ein langer Weg, aber ich glaube, die afrikanischen Frauen sind auch unheimliche Powerfrauen. Gerade auch im, ich meine, die meisten Leute in Afrika arbeiten ja immer noch im informellen Sektor. Also das heißt, kleine Tätigkeiten, kleine Läden, kleine, wie sagt man so, kleine Businesses, ne, die halt nicht offiziell registriert sind. Und ich habe mal die Zahl nachgelesen, 91% der Frauen arbeiten dort in Afrika in diesem Sektor.
Wow.
Das ist schon, ja, die können sich das, ist, im Grunde ist es logisch, die können sich das gar nicht leisten. Die haben ja gar keine Wahl. Es gibt kein soziales System. Das heißt, wenn ich Essen haben möchte und eine Wohnung, dann muss ich arbeiten gehen.
Ja.
Ne? Und ja, vielleicht gleichzeitig auch nochmal auf persönlicher Ebene. Mein Mann kommt ja aus Westafrika und was so sein, das ist für mich auch wichtig. Als erfolgreiche Frau brauche ich ja letztendlich auch einen Mann, der so einen Tick hinter mir steht. Wenn der mal sagt, nee, du bist klein, du kannst das nicht, dann ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach. Du brauchst schon auch, ist einfach so, als sagen wir, erfolgreiche Frau brauchst du auch einen starken Partner, der dich auch, der das auch mit begleitet, der das auch mit, dich mit auch emotional mit supportet letztendlich. Und da habe ich wirklich Glück gehabt bei meinem Mann, weil der auch aus einer Familie kommt, wo seine Tanten, seine Mutter auch alle quasi erfolgreiche Frauen sind und gearbeitet haben, auch in der Chefetage. Und für ihn war das ganz selbstverständlich, dass, also, er hat, glaube ich, am Anfang sogar noch mehr an mich geglaubt als ich selber. Also der war immer ganz begeistert, mir auch Mut gemacht, geh deinen Weg, sei erfolgreich.
Genau da möchte ich zum Schluss auch noch mal reingehen, weil viele Frauen ja heute auch sagen, ich brauche gar keinen Mann mehr, ich gehe meinen eigenen Weg, ich ziehe das alles für mich selber durch. Da mag ich mal einsteigen, weil meine Erfahrung auch ist, wenn da ein Mann ist, der wirklich die Karriere der Frau auch voll unterstützt. Also zum einen für mich ist das, ich liebe das, meine Partnerin wirklich da voll und ganz zu unterstützen und ihr Möglichkeiten noch weitere aufzuzeigen, die sie vielleicht nicht kennt und zu sehen, wie sie wächst und gedeiht. Das ist ja quasi wie mit den Kindern. Das ist ja nichts anderes. Zu sehen, wie eine Frau immer mehr ins Strahlen dadurch auch kommt, ist für mich einfach unglaublich schön. Aber ich mag dich jetzt eben ganz in dem Bezug auch mal fragen, weil eben so viele Frauen ja eben ganz bewusst den Weg allein gehen, alleinerziehend sind, allein die Karriere machen. Wie hast du das für dich wahrgenommen? Ein bisschen hast du gerade schon erzählt, zu wissen, da ist jemand, der da ist, der mich trägt und der auch meine Karriere voll mitträgt.
Also für mich ist das wahnsinnig wichtig, glaube ich. Hätte, weil es gibt immer mal Momente, wo man in Zweifeln kommt, wo man Support braucht von seinem Partner. Und da jemand zu haben, der an einen glaubt, das ist fundamental. Also ich glaube für jeden. Also ich habe das Glück, ne? Ich habe, es ist natürlich auch ein Glück, einen Partner an der Seite zu haben, der an einen glaubt und der einen auch Mut macht und der einen, der voll hinter einem steht.
Macht es einen Unterschied, ob das jetzt dein Partner ist oder vielleicht die beste Freundin?
Das kann auch die beste Freundin sein. Also ich hatte im Studium, habe ich zusammen mit meiner Cousine zusammengelebt. Und als ich angefangen habe zu studieren, da war so eine Grundunsicherheit natürlich auch. Oh, das war alles neu und die anderen sind ja eigentlich viel schlauer als ich. Kommt einem dann ja so vor. Und die war auch so, also, du machst das so toll, Stella. Die hat mich auch so, sagen wir mal, mich unterstützt. Dass, also, so, das hat dann, habe ich mich auch selbstbewusster quasi gefühlt. Doch, das kann auch eine gute Freundin sein. Es muss nicht immer ein Partner sein. Kann auch eine, die beste Freundin sein, die einen Mut macht und die einen mit begleitet. Das sind schon, ich glaube, das sind schon Wegbegleiter in meinem Leben gewesen, die auch dazu geführt haben, dass ich eine erfolgreiche Frau geworden bin. Du brauchst Leute, die an einen glauben. Auch meine Eltern haben auch an mich geglaubt. Das ist auch toll. Also es ist, ich glaube, man schafft das bestimmt auch ohne. Aber es ist ein Tick einfacher, wenn man Leute hat, die einen mit unterstützen und die an einen glauben. Und gerade wenn man sich selbstständig macht, wie viele Stimmen auch aus dem Freundeskreis, die kommen und sagen, ah, bist du dir sicher? Und ah, ist das nicht ein bisschen Risiko? Ist es nicht ein bisschen zu gefährlich? Und also da kommen ja ganz viele negative Stimmen. Und wenn man dann so ein paar Stimmen hat, die sagen, nein, das, du schaffst das und du bist toll und du kannst das. Und ich muss auch ehrlich sagen, meine Mutter hat auch immer, also schon seitdem ich Kind bin, hat sie auch unheimlich viel an uns sozusagen positiv an uns geglaubt. Also ich habe eine tolle Eltern auch gehabt, die ja auch im Grunde auch immer gesagt haben, mach das, wofür du brennst, dann bist du gut da drin. Also durch Nicht jede Eltern sind, glaube ich, erfreut, wenn die Tochter sagt, ich möchte Kunstgeschichte studieren. Dann ist ja doch erstmal, was willst du damit werden? Und Unsicherheit. Und meine Eltern auch, die haben immer an das mit unterstützt. Und das ist, glaube
Okay.
ich, viel wert, ja.
Deine Mission ist es, den nächsten Picasso zu entdecken im Beruflichen. Was ist deine persönliche, deine ganz persönliche Vision oder Mission?
Ja, meine persönliche Mission ist eine erfolgreiche Galeristin, Kunsthändlerin zu werden, die ja die Künstler ihrer Zeit prägt und entdeckt.
Okay.
Ja, das ist, glaube ich, so. Das war aber schon, ich habe ja schon bei unserem Eingangsgespräch, also Vorgespräch ja schon gesagt, so mit 14 hatte ich ja schon diesen Berufswunsch, Kunstgeschichte zu studieren und in dieses Feld quasi in diesem Feld zu arbeiten.
Ja, und das ist so, dass deswegen habe ich bewusst auch noch mal nachgefragt. Also selbst da bist du halt ganz drin in diesem Bereich. Es ist halt nicht eben getrennt von wegen, hier habe ich jetzt mein Business, da habe ich das Persönliche, sondern es macht dein Leben aus. Und das ist ja genau das, was letztendlich auch Käufer bei dir entdecken, dass sie wissen, okay, egal wie, hier bin ich richtig aufgehoben.
Ja, genau. Bei mir gibt es gar keine Trennung zwischen privat und beruflich. Also gehe auch privat ins Museum und genauso treffe ich mich teilweise auch. Es verschmilzt ja letztendlich auch die Gespräche mit Sammlern und Ausstellungen. Das ist wirklich ein, ja, man lebt das voll, ganz und also das kann man gar nicht quasi, das kann man nicht trennen. Und ich freue mich auch, meine Kinder da auch so ein bisschen mit reinzunehmen. Das fängt jetzt schon an, ne? Unser kleiner Sohn kommt jetzt auch schon mal mit in die Galerie oder mit ins Museum. Also ich möchte natürlich auch diese Leidenschaft für Kunst hoffentlich dann auch an die nächste Generation weitergeben. Und wenn alles klappt, dann vielleicht übernehmen sie irgendwann die Galerie, aber müssen sie natürlich auch nicht. Aber das ist schon so der nächste Gedanke, ist natürlich schon auch, bin zwar noch jung, aber was ist denn. Muss jetzt letztendlich auch ein bisschen an die Nachfolge irgendwann denken. Und es ist natürlich toll, wenn man Kinder hat, die das auch mit übernehmen möchten. Aber da weiß ich aus eigener Erfahrung, da muss man den Kindern natürlich auch den Spielraum lassen. Die sollen sich selber entfalten und wenn sie etwas finden, was sie glücklich macht, dann ist es das Beste, was denen passieren kann, weil ja.
Absolut. Und das spüre ich auch so wirklich so ein bisschen das raus, was du gesagt hast, dass deine Mutter dich da auch immer schon sehr unterstützt hat. Und naja, eigentlich wissen wir das ja. Wenn wir das machen, wo wir die allergrößte Freude dran haben, zum einen sind wir dann glücklich, das ist mal das eine, aber zum anderen ist die Chance auf den Erfolg natürlich auch viel, viel höher, als wenn wir, weil die Eltern das wollten, Medizin studieren oder ähnliches machen und dann irgendwann vielleicht Ärztin sind. Ja, wir haben zwar Spaß daran, natürlich zu heilen, aber irgendwie ist es nicht das, was wir aus tiefstem Herzen heraus machen. Und
Das merkt man ja auch, wenn mich etwas interessiert, dann lerne ich einfach, dann mache ich es einfach. Also dann fällt uns das ja viel, wenn wir eine eigene, sagen wir mal, intensive Begeisterung für etwas haben, dann fällt uns das ja viel einfacher, etwas aufzunehmen. Und das habe ich auch gemerkt bei der Kunstgeschichte. Das war für mich, das war ein, also es war jetzt, ich war fleißig, meine Oma hat auch immer, du bist fleißig, ne? Ich sage immer, mir fällt immer viel zu. Ich hatte viel Glück gehabt, auch mit meinem Studium in Paris und meinen ersten Jobs dann im Museum. Aber irgendwo auch das, also natürlich, wenn ich etwas liebe, dann gebe ich nicht 80% oder 50, sondern 120. Und das ist letztendlich auch der Motor, das ist, glaube ich, auch der Motor der, ja, des Erfolges der Galerie, weil ich irgendwie immer 120% gegeben habe.
sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt für Erfolg, ne? Mehr als das zu geben, was die meisten geben. Und trotzdem, da komme ich jetzt wieder durch meine eigene Erfahrung, natürlich dann nicht so viel zu geben, dass man irgendwann ausbrennt oder entsprechend krank wird, weil es hat ja einen Grund, dass Burnout mittlerweile die Rückenbeschwerden ab, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, egal, dass jetzt halt
Ja.
eben Burnout einfach das Thema Nummer eins geworden ist und deswegen natürlich ganz wichtig, so sehr man seine Arbeit auch liebt, trotzdem immer noch auf den eigenen Körper auch zu achten.
Das ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich habe das auch vor ein paar Jahren dann auch wirklich aktiv Also nach dieser Gründungsphase, die sehr intensiv gewesen ist, so die ersten 2, 3 Jahre, habe ich jetzt auch so ein bisschen wieder auch auf mich zu achten gelernt. Sport zu machen, Auszeiten, bewusste Auszeiten und habe das im Grunde dank meiner Kinder gelernt. Also da ist vielleicht auch Vereinbarkeit, Beruf, Kind, ne? Hat auch positive Seiten. Kinder zwingen einen zur Auszeit, was heißt Auszeit, aber die entschleunigen teilweise natürlich auch.
Weil es gerade zeitnah ist, du hast am 21. März eine Ausstellung. Zwar nicht in deiner Galerie, aber in einer Kooperationsgalerie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Magst du noch ein, zwei Sätze zu sagen für all diejenigen, die in und um Hamburg leben und dich persönlich kennenlernen wollen?
Genau, wir haben eine ganz tolle Ausstellung, die wird im Kunstverein Jesteburg kuratiert von Isa Katharina Henzel, also das ist die Leiterin des Kunstvereins. Und wir zeigen den ivorischen Künstler Ngoy, Entre les Formes, zwischen den Formen. Und ich freue mich, dass es findet nächsten Samstag am 21.03. ab 15 Uhr geht's los. Freue ich mich durch jeder, der vorbeikommen möchte. Und vielleicht auch noch mal ein Hinweis, wir haben auch eine ganz spannende Ausstellung bei uns in der Galerie in Hamburg im Mittelweg. Das ist Ever in Flux. Die Ausstellung läuft noch bis zum 24. April und zeigt die Arbeiten der deutschen Künstlerin Anna Steinert und dem ivorischen Künstler Yannick Akka.
Okay, also, liebe Zuhörerinnen, wenn du in und um Hamburg wohnst, komm gerne mal in die Galerie oder aber auch in die Vernissage am 21. März, denn da werde ich auch sein, komm dann noch extra nach Hamburg, um mir das Ganze mal anzuschauen, dann können wir uns sogar auch persönlich kennenlernen. Und für alle, die nicht dabei sein können, wo findet man dich, wenn man mehr über dich wissen möchte, Stella?
Ja, natürlich auf unserer Webseite, galeriemelbikonan.com. LinkedIn bin wir aktiv, Instagram, kommt einfach in die Galerie und fragt mich. Aber sagt gerne vorher Bescheid, damit ich auch da bin.
Na klar. Wie immer alles natürlich auch in die Shownotes rein. Von daher sage ich danke, liebe Stella, dass du uns ein wenig in die Kunstwelt hineingeholt hast und wir dort ein wenig mehr erfahren durften. Dir, liebe Zuhörerin, vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wie immer, dir ein ganz wundervolles Wochenende. Genieß es, genieß dich, genieß dein Leben. Und wenn dir die Folge gefallen hat, gib ihr einen Daumen hoch, empfehle den Podcast weiter und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche Freitag wiedersehen. In diesem Sinne, danke, dass du da warst und auch danke dir, liebe Stella, dass du uns heute hier mit in deine Welt hineingeholt hast.
Sehr gerne. Danke dir, Siranus, für das schöne Gespräch und ich freue mich, dich persönlich live übernächste Woche Samstag zu sehen.
Genau, bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf.
Freue ich mich. Danke dir.